ARD Sounds.
They were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
Donald Trump sagt hier, bei ihrem Angriff auf Kriegsschiffe hätten die Iraner die USA geneckt und droht mit einem großen, hellen Glühen über dem ganzen Land. Fakt ist, die USA und der Iran haben sich beschossen in der Straße von Hormuz. Was das noch dazu mit Schmetterlingen zu tun haben soll, wir sprechen drüber.
Die USA wollen eine aktivere Rolle Chinas in der Iran-Krise. Das hat sich unter anderem US-Außenminister Rubio gewünscht. Das Thema beleuchtet unser Partner-Podcast Streitkräfte und Strategien.
Und Drohnenangst bei Marschmusik. Russland bereitet den Tag des Sieges vor und wir stellen die Frage, wie populär ist Putin noch? Und was ist an dem Gerücht dran, der Präsident Russlands lebe mehr im Bunker als draußen? Korrespondent Björn Blaschke geklärt auf. Hallo, ich bin Christoph Tietz aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 8. Mai um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus unserer Nachrichtenredaktion in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Christoph, gestern haben wir ja hier darüber berichtet, dass die angeblichen Feuerpausen im Nahen Osten, aber auch zwischen der Ukraine und Russland, wenig bis gar nicht greifen, also eher viel Feuer, wenig Pause. Und wie zur Bestätigung ist es dann auch zu einem neuen Clash in der Straße von Hormuz gekommen. Was ist denn da passiert?
Nun, wie Trump das interpretiert, das haben wir ja ganz am Anfang im Originalton gehört. Die Iraner hätten die USA ein wenig geärgert, darum habe man ihnen, das hat Trump auf seinem eigenen sozialen Netzwerk so geschrieben, einen Klaps verpasst. Und die iranischen Drohnen seien vom Himmel ins Meer gestürzt wie, Achtung, es wird sehr blumig, Schmetterlinge, die in ihr Grab fallen. So klingt Krieg im Kopf des Social-Media-Poeten Trump, der Krieg ja bekanntlich nur aus dem Fernsehen kennt. Deutlich differenzierter beschrieben hat das unser Nahost-Experte und Kollege Uwe Lüb. Denn den Ausgang nahm das Gefecht eigentlich schon am Wochenanfang.
Das Ganze nahm wohl seinen Ausgang Anfang der Woche mit diesem Project Freedom, dem Projekt Freiheit von Donald Trump, nämlich Schiffen die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu gewähren durch den Schutz des US-Militärs, der US-Marine. Das ist ja nach einem Tag wieder ausgesetzt worden und da kam es ja wohl auch schon zu Beschüssen. Und dann haben die USA unter anderem einen iranischen Öltanker angegriffen und wohl manövriert. Unfähig geschossen. Daraufhin sollen die Iraner wiederum US-Kriegsschiffe angegriffen haben und das war dann der Auslöser für die USA, gestern Abend doch etwas massiver zuzuschlagen, weil da hört buchstäblich in Anführungszeichen der Spaß für die Amerikaner auf und so hat sich das aufgeschaukelt und es kam dann eben gestern Abend zu dieser neuen Eskalation. Das hat was von Tit for Tat, also dieses wie du mir, so ich dir und wenn der eine was macht, dann muss das vergolten werden. Und so weiter, also mehr oder weniger im schlimmsten Fall eine Endlosspirale.
Was wäre denn ein Ausweg aus dieser Spirale?
Gewalt und Gegengewalt. Letztlich natürlich könnten Verhandlungen helfen, aber um die steht es nicht so gut, sagt auch Uwe Lüb.
Also man will eigentlich gar nicht in der Haut der pakistanischen Vermittler stecken, weil die mühen sich offenbar redlich und das seit Wochen, aber es passiert eben nichts und zwischendurch platzen ja dann sogar auch mal Verhandlungen, so wie wir das im April erlebt haben. Stand der Dinge jetzt ist wohl ein neuer Vorstoß der USA liegt auf dem Tisch, dass man sich auf ein einseitiges, heißt es, also nicht einseitig nur von einer Seite, sondern auf einer Seite, auf einem Blatt Papier stehend, auf ein Memorandum, auf Understanding, wie das so schön genannt wird, einigt. Da sind dann schon mal bestimmte Bedingungen zu erfüllen, wie eben die komplette Freigabe der Straße von Hormuz und eine Absichtserklärung auch Irans, dass man auf sein Atomprogramm dann auch verzichten wolle. Und Details, Einzelheiten und alle weiteren Punkte würden dann in einer 30-tägigen Verhandlungsfrist geklärt, bis dann ein endgültiges Abkommen vorliege. Und das steht im Raum. Und die Iraner hätten darauf eigentlich schon, zumindest mal antworten können. Und man wartet eben darauf, dass sie dazu mal Stellung beziehen. Im Moment deutet jetzt nicht so wahnsinnig viel darauf hin, dass sie das bald tun. Es gibt einen neuen Post auf X vor wenigen Minuten erst von Irans Außenminister Araghchi. Da hat er geschrieben, jedes Mal, wenn eine diplomatische Lösung auf dem Tisch liege, entschieden sich die USA für ein rücksichtsloses militärisches Abenteuer. Damit meint er das, was gestern Abend passiert ist. Und er fragt sich, was das eigentlich soll, ob Donald Trump da von jemandem in einen weiteren Sumpf gelockt werde. Die Iraner jedenfalls, so Araghchi, würden sich einem solchen Druck niemals beugen.
Und es sei an die Aussage von Donald Trump erinnert, die Iraner sollten jetzt endlich mal unterschreiben, sonst werde es über dem Iran ein großes Aufflammen, ein großes Leuchten geben. Und jeder werde auch ohne Ankündigung wissen, dass die Waffenruhe vorbei sei.
Gut, das wird die Iraner ja kaum beeindrucken, das haben die letzten Wochen gezeigt. Was gibt's denn noch für Optionen?
Wie wir befasst sich ja auch unser Partnerpodcast Streitkräfte und Strategien heute mit dem Thema. Und da hat Kollege Stefan Niemann eine mögliche Rolle Chinas ins Spiel gebracht. Hören wir vorab doch da mal rein.
Ja, ich vermute aus drei Gründen. Weil die kommunistische Führung in Peking vielleicht eine Gelegenheit sieht, sich als Mahner für den Frieden zu profilieren, weil die exportorientierte Wirtschaft der Volksrepublik ziemlich ächzt unter der lähmenden Doppelblockade der Straße von Hormus und weil China auch ganz direkt betroffen ist. Ein Tankschiff mit chinesischer Crew soll am Donnerstag in der Nähe der Meerenge beschossen worden sein. Es gab wohl keine Verletzten, aber Chinas Führung zeigt sich besorgt. Und Außenminister Wang Yi, der hatte bereits am Mittwoch seinen iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi in Peking empfangen und laut der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua forderte Wang von Iran eine normale und sichere Durchfahrt der Straße von Hormuz, sollte wohl heißen, ohne Gebühren zu kassieren. Wang betonte aber gleichzeitig, China unterstütze die nationale Souveränität Irans. Und interessanterweise, fand ich, will auch die Trump-Regierung China aus der außenpolitischen Reserve locken. Gut eine Woche vor dem geplanten, ja nachgeholten China-Staatsbesuch von Donald Trump, da hat dessen nationaler Sicherheitsberater und Außenminister Marco Rubio Peking gebeten, bei der Vermittlung eines Friedens zu helfen. Und wir dürfen gespannt sein, wie Chinas Führung diese nicht ganz einfache Rolle interpretieren wird.
Stefan Niemann von Streitkräfte und Strategien war das. Die neue Folge auf NDR Info heute 18 Uhr und natürlich bei ARD Sounds.
Deutschland und Europa erinnern ja heute am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung von den Nationalsozialisten. Was war da heute so los, Christoph?
Auf bundespolitischer Ebene wenig bis nichts. Das fand eher auf Länderebene statt. Aber bundesweit haben Schülerinnen und Schüler heute wieder ihren Schulstreik gegen Wehrpflicht abgehalten und das mit dem Thema Kriegsende verknüpft.
Ganz anders wird ja morgen unter Machthaber Wladimir Putin in Russland der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland begangen, nämlich mit einem riesigen Militäraufmarsch.
Genau, allerdings der Schwerpunkt hat sich unter Putin arg verschoben, vom Erinnern an die Helden, die Berlin befreit haben, hin zu einer Kriegspropagandashow, ganz besonders seit dem Überfall auf die Ukraine. Diesmal aber, darüber hatten wir im Podcast ja auch schon gesprochen, fällt die Show deutlich kleiner aus. Aus Angst vor Angriffen mit Drohnen, denn die fliegt die Ukraine mittlerweile ja mit zunehmendem Erfolg. Und es gab dazu, wie ich fand, ganz kreative antirussische Propagandavideos mit KI, die Putin zeigen, wie er mit einem Anti-Drohnennetz über dem Kopf über den Roten Platz läuft oder in einer Art Ritterrüstung aus Draht. Gefaked natürlich, aber es transportiert die Stimmung. Was anders läuft beim Tag des Sieges morgen, dazu ARD-Russland-Kenner Björn Blaschke.
Die Parade morgen wird abgespeckt sein. Ab morgen Vormittag spätestens oder morgen früh sogar soll das mobile Internet komplett lahmgelegt sein. Man soll auch, das wissen wir nicht mit Bestimmtheit, Flugabwehrsysteme nach Moskau aus den Regionen, aus den anderen Regionen Russlands nach Moskau gebracht haben. Das heißt, man ist da wohl doch auf einiges gefasst. Oder zumindest hält man es nicht für ausgeschlossen, dass es aus der Ukraine einen Angriff beispielsweise eben auf die Siegesparade geben könnte. Und das Ganze hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dann eben auch vor zwei Tagen so formuliert. Letztlich eine Fortsetzung dessen, was das Verteidigungsministerium in Moskau schon vorher veröffentlicht hatte. Es gehe um eine komplizierte operative Situation angesichts der terroristischen Bedrohung durch das Kiewer Regime. So formulierte das Dmitri Peskow, wie gesagt, Sprecher des Kreml. Also, man ist auf einiges gefasst.
Was Björn Blaschke auch noch gesagt hat, die Stimmung wird schlechter bei russischen Militärbloggern, aber auch in der Bevölkerung. Putins Beliebtheitswerte sinken und dann hat er auf die Frage geantwortet, ob die schlechte Stimmung denn auch bei dem mächtigen Mann im Kreml ankommt und ob es denn wohl stimmt, dass Putin inzwischen mehr Zeit im Bunker verbringt als außerhalb.
Das ist das Problem bei Diktaturen grundsätzlich. Oft haben ja die Leute, die um die jeweiligen wirkliche Herrscherspitze herum sind, Angst, ihm, diesem Herrscher, dann die Wahrheit zu sagen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob Wladimir Putin das mitbekommt. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob nicht die Elite eher Angst davor hat, dass er irgendwann abtreten muss oder weggeputscht wird oder wie auch immer. Aber es werden die Sicherheitsvorkehrungen, so heißt es zumindest in einem Geheimdienstbericht, um ihn herum doch verschärft. Und insofern scheint es dann doch insofern auch zu ihm durchzudringen, dass ihm seine engsten Sicherheitsberater im Zweifel sagen, Wladimir, du musst jetzt besser geschützt werden. Es ist eine Quelle, die da zitiert wird, eine Quelle aus einem europäischen Geheimdienst. Und man muss natürlich auch gewahr sein, dass ja letztlich auch die westlichen Mächte, also die Europäer beispielsweise, eigene Interessen haben in der Ukraine und dass da auch vielleicht schon mal das eine oder andere fallen gelassen wird, was dann ganz gerne von der Presse aufgegriffen wird, um dann als Fakt verbreitet zu werden. Also da bin ich in dem Fall relativ vorsichtig. Also gerade wenn es um die Zahl geht, 70% der Zeitverbringer im Bunker, das fasse ich noch erstmal mit spitzen Fingern an.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Christoph Tietz aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Danke Benjamin und vielen Dank fürs Zuhören.